Menschen gebraucht. Gott hat für jeden Menschen einen tollen Plan. Keiner lebt umsonst. Jeder hat einen Zweck. Du bist für einen ganz bestimmten Zweck in dieser Welt, auf diesem Planeten. Du bist nicht nur da, um Urlaub zu machen, auch wenn jetzt Urlaubszeit ist bei vielen. Ich möchte zuerst einmal ganz herzlich einladen für Freitag. Da wird das Thema sein, löse dich von deinem Stigma. Wir haben alle so ein inneren Brandmal in unserem Herzen. Wir tun Dinge, wir fragen uns, warum bin ich so komisch? Warum benehme ich mich so komisch? Warum bin ich so rebellisch? Warum bin ich so unruhig? Du hast irgendetwas in deiner Vergangenheit, irgendwo in deiner Umgebung etwas erlebt, das dich tief verletzt hat. Und um das geht es, wie überwinde ich mein Stigma? So, ich bin gebrannt, ein gebranntes Kind. So, darüber werde ich sprechen. Und du hast vielleicht irgendeinen Fluch über dein Leben. Und wir Menschen sind nicht immer unter den besten Sternen geboren. Wir haben alle Probleme, wir kamen mit Problemen zur Welt. Unsere Eltern hatten Probleme, unsere Großeltern hatten Probleme. Die ganze Nachkriegsgeneration oder geteilt Ost und West und so weiter, zerrissen die Familien. Ein Stigma. So, darüber werde ich am Freitag sprechen, am Samstag werde ich sprechen, wie man richtig die Worte gebraucht. Du glaubst gar nicht, du selbst verdammst dich mit deinen Worten, deine Sprache verdammt dich. Deshalb, geisterfüllte Menschen reden in anderen Sprachen nicht nur, dass sie unverständliche Worte reden, sondern ganz verständliche, definitive, ganz klare Worte. Das haut ein. So, neue Sprache sollten wir lernen, Sprachkultur. Und darüber will ich sprechen. Wie rede ich richtig? Das richtige Wort im richtigen Augenblick, zum richtigen Zeitpunkt, mit dem richtigen Menschen. Manchmal nur ein Satz, aber das schlägt ein wie eine Bombe. Am Sonntag, so Gott will und wir leben, wird das Thema sein, benütze Gottes Weisheit. Wir sollen nicht unseren Verstand gebrauchen, sondern Gottes Weisheit. Und die ist verschlüsselt überall zu finden. Wenn du nur die Augen aufmachen würdest, würdest du sehen, Gott ist überall. Und das umzusetzen, das zu begreifen, das in seinem Leben einzuordnen, die göttliche Weisheit, ist so einfach, so simpel. Kinder wissen das. Kinder haben mehr von Gott Ahnung als die Erwachsenen. Deshalb sagt der Herr Jesus, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, könnt ihr nicht in das Reich Gottes kommen. So, wie gebraucht Gott einen Menschen? Wie geschehen Berufungen? Wir haben ja schon in diesem Lied gesungen ein Stück weit, alles will ich Jesus weihen. Bloß, meine Leute, es geht nicht so leicht. Dieses, alles will ich Jesus weihen. Und dann sagt er, du, ich möchte dein Geld. Ich möchte einen Hausschlüssel. Ich möchte zum Kühlschrank. Ich möchte das und das. Weißt du, wir sagen ganz schnell, weißt du, fühl dich wie zu Hause. Aber stell dir mal vor, dein Gast fängt an, sich wie zu Hause bei dir zu fühlen. Die Tapete muss weg. Der Schrank würde ich ganz anders hinstellen. Und schon haben wir das Problem. Fühl dich wie zu Hause. Alles will ich Jesus weihen. Ich werde nie vergessen, ich habe in Süddeutschland eine Frau gehabt, die hat sich einen Perserteppich gekauft. Nette, liebe Frau, gut betuchte Frau. Also ja, sie hat Geld gehabt und sie hat dann sich einen Perserteppich gekauft. Und irgendwie, wir hatten eine Gemeindeaktion, wir wollten verschiedene Stadtteile, verschiedene Ortschaften, die ein bisschen weiter weg vom Schuss waren, Hauskreise machen. Und dann habe ich gesagt, Schwester, in deinem Haus hätte ich gerne einen Hauskreis. Du wohnst direkt an der Straßenkreuzung, vor deinem Haus hält sogar der Bus und so weiter. Du liegst so verkehrsgünstig, ich möchte bei dir Hauskreis machen. Bruder, mal tut es, was denkst du? Ich habe erst vor kurzem einen neuen Perserteppich gekauft. Ich habe gesagt, und gerade, weil du so eine schöne Wohnung hast, gerade auf diesem schönen Perserteppich, den Gottesdienst haben. Aber ich muss noch vorweg schicken, die hat dieses Lied gesungen, alles will ich Jesus weihen, und fällt fast rückwärts. Weißt du, so hingebungsvoll. Aber dann, als ich sagte, ich will bei dir einen Hauskreis machen und dann mein schöner Perserteppich, und wir hatten den ersten Hauskreis. Und weißt du, was die Dumme ganz gemacht hat? Entschuldigung, sie hat den Teppich umgedreht. Perserteppich umdrehen, verstehst du, da macht man erst recht kaputt. Und dann habe ich einfach gesagt, hier ist kein guter Geist, verstehst du? Es nützt nicht, wenn wir Sprüche machen, ich will alles Jesus weihen. Und wenn es darauf ankommt, dann drehen wir den Teppich um. Gott möge die Leute segnen, die so engherzig sind. Wenn ich was Jesus weihe, dann nehme ich nicht zurück. Und du kannst nicht mehr zurückfordern, ist nicht mehr deins. Wenn dein Leben Jesus übergibst, du hast dein Leben Jesus vergeben, du bist schon vergeben, du kannst nicht auf mehrere Hochzeiten tanzen. So, Berufungen Gottes sind Geheimnisse. Jeder wird anders berufen. Wenn du so die Bibel studierst und in der Bibel liest, jeder Mensch wird anders berufen. Der eine am brennenden Busch, der andere irgendwo anders beim Fischer Netze aus, verarbeiten oder die zu verarbeiten. So, jeder wird woanders berufen. Und auch du wirst berufen und du bist berufen. Das weißt du bloß nicht. Das hat dir noch niemand gesagt. In der Schule lehrt man dich rechnen und schreiben, aber dir sagt man nicht, wozu du da bist. Ja, Berufswahl. Dann macht man Berufsorientierung. Man will Berufe herausfinden. Was ist mein Beruf? Dein Beruf ist nicht immer deine Berufung. Deine Berufung ist total manchmal ganz was anderes. So, wir wollen über Berufung sprechen. Gott hat für jeden Menschen einen Plan. Und ich möchte hier beim Abraham, wir haben jetzt auch als Elisabeth Syre hier war, wir haben so viel von Abraham gehört und den Abraham-Segen. Und ich will über die Berufung Abrahams heute ein bisschen sprechen. Jede Berufung ist eine Offenbarung, ein Aha-Erlebnis. Mich will Gott haben? Vielleicht bist du schockiert von dem, was du heute hörst. Gott will dich haben. Genauso wie du bist, mit Haut und Haaren, genauso komisch wie du bist, genauso eigensinnig wie du bist, mit deinen Temperamenten, Charakter und so weiter. Gott will gerade dich gebrauchen. Er will dich heiligen, gerecht machen, erfüllen mit dem Heiligen Geist und dann will er dich so gebrauchen, wie er dich geschaffen hat. Und jeder Mensch ist ein anderes Gefäß. Der Choleriker, Gott wird ihn als Choleriker gebrauchen. Und den Sanguiniker als Sanguiniker. Und den Melancholiker als Melancholiker. Und den Phlegmatiker als Phlegmatiker. Er wird jeden mit seinem Temperament gebrauchen. Der muss nur durchgeheiligt werden. Dein Temperament muss durchgeheiligt werden. Sodass du abgeklärt bist, gelassen. Jede Berufung beginnt mit einer Offenbarung, dass Gott einen anspricht. Dann geht es von Erkenntnis zu Erkenntnis, vor allem Gottes Erkenntnis, dass du Gott erkennst, das ist Gott, der mich ruft, das ist Gott, der mich führt, das ist Gott, der mich hier einsetzt, das ist Gott, der mir die Menschen in die Quere führt. Wenn einer berufen ist, der kommt mit Leuten zusammen, die er in seinem Leben nie gekannt hat, nie begegnet ist. So von sich aus kann der Mensch Gott nicht finden und du kannst von dir aus auch nicht in deine Berufung hineinkommen. Du brauchst die Anleitung Gottes und dann die Motivation Gottes später. Gott begegnet jedem Menschen individuell. Er spricht in deiner Muttersprache, in Träumen, Gesichten und so weiter. Und jetzt musst du diese Träume, diese Gesichten, diese Offenbarung, diese Eingebungen, diese Ahnung, und jeder Mensch hat eine Ahnung. Ich möchte ein Gärtner werden. Oder Viehzüchter. Oder was weiß ich. Weißt du, aber das ist mal äußerlich. Aber dein Beruf wird zur Berufung. Oft aus Fischer werden Menschenfischer. Oder Abraham hat ein Bedürfnis gehabt, er möchte Kinder haben, endlich mal und so weiter. Und dann sagt Gott, ich werde dich zum Vater vieler Kinder machen. Dein Wunsch ist schon ein Stück von deiner Berufung, der Wunsch. Wozu du keinen Wunsch hast, keine 10 Pferde bringen dich doch irgendwo hin. So in deine Berufung, der Ruf Gottes muss in deiner Muttersprache übersetzt werden, du musst es verstehen. Aus Liebe muss es das geschehen. Mutter redet in Liebe. Ach, du Süßer. Verstehst du? Und so redet auch Gott. Gott redet mit uns in Liebe, nicht in Strenge. Jeder kann und darf Gott erkennen und finden und erleben. Abraham war ein Heide, bevor er gläubig wurde. Er war ein Heide, ein Götzendiener, seine ganze Familie. Deshalb hat Gott ihn rausgeholt aus Ur in Chaldea. Die ganze Sippe war so verdorben, dass Gott sie dahin gegeben hat. Alle standen ihm im Weg. Und weißt du, wenn Gott dich beruft, die meisten Leute, vor allem deine Verwandten, stehen dir am schlimmsten im Weg. Deine Angehörige, deine Kinder. Papa, das kannst du nicht machen. Oder deine Eltern. Sogar die Brüder. Jesus, du bist wahnsinnig. Sie haben zu Jesus gesagt, du bist verrückt. Als er sagte, jetzt muss ich meine Mission erfüllen. Ich muss jetzt dort sein, nur was Gott von mir will. Die sind deine Hindernisse, deine Familienangehörige. Deshalb pass auf, wenn du berufen bist, du musst auf deine Familie achten und sie ignorieren und sie stehen lassen. Weißt du, das ist manchmal hart und brutal. Obwohl Jesus sagt, du sollst Vater und Mutter ehren, aber du musst dich von deiner Familie trennen. Wer nicht absagt allem, was er hat, Vater, Mutter, Kind und was weiß ich, der kann nicht mein Jünger sein. Du musst also herausfinden und ein richtiges Maß, ein richtiges Verhältnis zur Familie, ein richtiges Maß zu Eltern haben, ein richtiges Maß zu deinen Kindern, so, die darfst du nicht vergöttern. Und manche Eltern vergöttern ihre Kinder und werden nie frei oder vergöttern ihre Eltern. So, wir müssen uns lösen. Wenn Gott einen beruft und ruft, das Erste, was passiert, du musst dich lösen von all diesen Dingen und Gott abgeben. Und nachdem du Gott abgegeben hast, das alles, du kriegst es alles wieder auf eine andere Art und Weise zurück. Da wirst du überrascht sein, wie Gott dir deine Kinder dir zurückgibt, wie Gott deine Eltern zurückgibt, wie Gott deine Brüder zurückgibt. Guck mal, sogar Jesus, er hat sich gelöst von seiner Familie und später alle seine Brüder und seine Geschwister waren Diener im Reich Gottes. Jakobus wurde Bischof von Jerusalem, fast 30 Jahre. Und zuerst glaubt er nicht an Jesus. Und er wird wahrscheinlich der Erste gewesen sein: Jesus, du spinnst. Verstehst? Du bist verrückt, was du da machst. Das darf doch nicht wahr sein. Ans Kreuz sich nageln lassen. Aber zuerst einmal muss man sich lösen. Muss man, wenn Gott einen ruft, du musst allein den Weg gehen. Du darfst nicht umgucken, links und rechts, wer geht mit? Wahrscheinlich niemand. Der Einzige, der mitgeht und mitläuft, ist der Teufel. Der versucht sich mit allen möglichen Tricks, dich abzuhalten. Mach nicht, nicht so ernst. So, Gott will, dass allen Menschen geholfen wird und dass sie aus der Dunkelheit, aus der Finsternis rauskommen, dass sie Gott nicht nur den unbekannten Gott dienen, sondern sie sollen Gott persönlich kennenlernen. Und deshalb, der Berufene lernt Gott persönlich kennen. Gott tritt aus der Verborgenheit heraus und dann erweckt unser Interesse. Denk an den Busch da, wo Moses berufen wurde. Moses ignoriert es, ach lass, von selbst entzünden sich so viele Feuer, von selbst passiert so vieles. Aber dann irgendwo sagt er, das brennt schon den ganzen Tag und es verbrennt nicht. Und so, Gott lockt uns mit Liebe. Gott vergewaltigt uns nicht, er treibt uns nicht, er jagt uns nicht, er weckt uns, gibt uns Neugierde. Wir werden neugierig. Und wo du eine Neugierde hast, du möchtest gerne wissen, du hast vielleicht eine Neugier für dies und jedes und das interessiert dich. Da steckt schon eine Spur der Berufung in deinem Leben. Das interessiert mich. Und was dich nicht interessiert, da will Gott dich auch nicht hinführen und dich weiterbringen. So, Gott zeigte dem Abraham, wie es weitergeht, und er trat dann aus der Masse heraus. Er war bereit, Vater, Mutter und so weiter zu verlassen, und doch nicht. Er hat den Vater noch mitgenommen und noch 17 Jahre mit sich geschleppt. Normalerweise, wenn Gott ruft, vergehen 20 Jahre, bis du richtig kapierst, um was es richtig geht. Berufungen dauern etwas länger, nicht 2 Wochen oder 3 Wochen. So, Gott versucht, seine Diener auf Augenhöhe hochzuziehen, die er beruft, die er gebrauchen möchte. Die sollen das Gott sehr gut verstehen, bei Gott mit du sein. Abraham war ein Freund Gottes. Gott hat mit ihm geplaudert und sogar Gott hat mit ihm geschachert. Weißt du, das ist jüdisch, schachern. Also, wenn 50 Leute in der Stadt sind, dann wirst du die Stadt bestimmt nicht verderben, Sodom und Gomorra. Ja, das werde ich nicht tun. Gut, aber das sind keine 50. Dann sind es 45, lieber Gott. Und du siehst, da geht es runter bis auf 10. Und dann überlässt er Gott die ganze Geschichte. Mit Gott reden. Und so entwickelt man ein intimes Verhältnis zu Gott. Und hier wächst die Berufung. Man muss in seine Berufung hineinwachsen, indem man ein intimes, persönliches Verhältnis zu Gott hat. Und dann geht man Tag für Tag mehr und mehr auf das Ziel, die Vollendung. Gott übernimmt mehr und mehr die Regierung und die Kontrolle in unserem Leben. So, Gott offenbart zuerst mal die eine Seite, die menschliche Seite. Komm raus. Geh aus Ur in Chaldea. Und das ist sehr wichtig, dass wir zuerst mal loslassen, was uns bindet, was uns belastet, bedrückt, auf uns einwirkt, uns negativ beeinflusst. Und das ist oft die Familie, das Vaterhaus, die Umgebung, die Arbeit. Manchmal musst du vielleicht alles zurücklassen. Und viele Heilige, die heilig geworden sind, die sind in die Wüste gegangen. Die haben in der Wüste, und ich werde in den nächsten Tagen über die Wüste sprechen. Gott begegnet uns in der Wüste. Da musst du nicht extra da irgendwo die Wüste Gobi aussuchen. Nein, Berlin ist auch schon eine Wüste für sich selbst. Alles zubetoniert, zementiert, lauter Betonklötze. Das ist auch die Wüste, wo du lebst. Jetzt, aber die Wüste ist die Einsamkeit, die Stille, allein sein mit Gott. So, Gott führt uns heraus, damit wir mal los sind. Und dann sagt er, geht hin in alle Welt. Zuerst mal ruft er uns aus dieser Welt heraus, kommt, folgt mir nach, und dann geht hin. Und so ist auch mit Abraham. Äußerlich geht alles weiter wie bisher, wie gehabt. Also, Abraham ist nichts erspart geblieben. Er lebte wie ganz normal, hat den Vater mitgenommen und wohnte noch einige Jahre in Haran. Er ist nicht weitergezogen, der sagte, ich kann den Vater nicht mitnehmen. Und weißt du, der alte Herr ist 205 Jahre alt geworden. Verstehst du? Wann stirbt er doch endlich mal, wenn er sterben würde? Ich kann mir vorstellen, hat oft gedacht, dann könnte mein Weg weitergehen. Herr, erlöse mich von dem Übel. Der wusste, den Vater kann ich nicht in das gelobte Land führen. Und der Vater, weißt du, in den alten Kulturen hat der Vater, der Alte, was zu sagen, nicht der Junge und so weiter, der Sohn, der Alte. Und deshalb hat er den Alten mitgestellt. Und wir müssen vom Alten erlöst werden, vom alten Menschen, Und der, der uns immer beeinflusst, das Alte drumherum um unser Leben. Und erst wenn wir uns von dem Menschlichen gelöst haben, kann das Göttliche in unserem Leben beginnen. Gott will unter uns wohnen, in seiner ganzen Schönheit und so weiter. Und wichtig ist, dass Gott mit uns mitgeht. Bei der Berufung, dass Gott mit uns mitgeht. Gottes Gegenwart kann man nicht herbeizaubern. Und so Hokus Pokus und dann ist der Herr da. Nein, du kannst beten, kannst singen. Weißt du, manche denken, wenn ich viel in Anbetung bin und viel singe und so weiter, dann kommt die Gegenwart Gottes. Nein, die Gegenwart Gottes kommt, wenn du ein reines Herz hast. Das ist ausschlaggebend für die Gegenwart Gottes. Denn nur die, die reines Herzens sind, die werden Gott schauen. Und nicht die, die stundenlang singen, beten, Bibel lesen und so weiter, sondern die ein reines Herz haben. Die reine Motive haben. Die abgeklärt sind. Dann kommt die Gegenwart Gottes. Gott wird unter uns wohnen. Und die Gegenwart Gottes, die kann man nicht machen. Dann kann man mit Fahnen wedeln und Pauken und Trompeten und kann Rimmedimme machen. Weißt, das passiert nicht. Je mehr du schreist, desto weniger Gott ist da. Ich denke nur, die Israeliten, die kämpften gegen die Philister. Die haben die größte Schlappe ihres Lebens erlebt. Ikabod, die Herrlichkeit Gottes ist dahin. Weißt du, die haben gedacht, wenn wir die Bundeslade mitnehmen, dann wird Gott uns streiten. Gott als Waffe einsetzen. Und das Kreuz nehmen und dann tragen wir das Kreuz hoch oben. Der Herr wird für uns streiten. Der Herr braucht keine Hilfsmittel. Und der Herr lässt sich nicht manipulieren. Und der Herr lässt sich noch nicht einspannen. Jetzt tragen wir den Herrn. Und da kamen die Philister. Zuerst haben die Angst gekriegt. Oh, die haben ihren Gott mitgebracht. Aber dann haben sie gesagt, egal ob sie Gott mitgebracht haben, die sind feige, die hätten ihren Gott lieber zu Hause lassen sollen. Die haben überfallen und die Bundeslade geklaut und als Eli das hört, fällt er rückwärts und bricht sich das Genick, der Priester. Verstehst? Gott lässt sich nicht einspannen. Hier wurde Gott entweiht, missbraucht. Weißt du, der Name Gottes falsch eingesetzt, wenn man den Namen Gottes falsch einsetzt, den Namen Jesus falsch einsetzt, geht der Schuss nach hinten. Denk an die Söhne von Skephas. Im Namen Jesus, den Paulus predigt. Dann kommen die Dämonen, platzen raus. 7 Stück, das waren 7 Söhne, die waren kräftige Burschen. Priestersöhne sind keine mageren Kerlchen, die sind gut gebaut, weil sie gute Nahrung haben. Und aus denen soll was werden. Nein, ganz nebenbei. So, und dann kommt dieser Besessene, der kratzt sie, reißt ihnen die Kleider vom Leib. Und dieser Dämon sagt, ja, von Jesus wissen wir, Paulus kennen wir, aber wer seid ihr? Weißt du, wenn du in der unsichtbaren Welt nicht bekannt bist, dann trau dir nichts. Dann ist mit dem Teufel nicht zu spielen. Mit den Dämonen nicht zu spielen. Ja, ich treibe die Dämonen im Namen Jesu aus. Nein, die Dämonen wissen dein Verhältnis zu Gott ganz genau. Die haben dich durchschaut. Die Geister durchschauen. Und deshalb haben so viele Christen, vor allem charismatisch pfingstliche Christen, die sich sehr viel zutrauen. Du hast den Namen, dass du lebst und bist tot, sagt die Heilige Schrift. So, die Bundeslade wurde geraubt und nur mit Not und Mühe kamen sie wieder zurück, weil David da war, ein Gesalbter da war. Und weißt du, dann sind sie 3 Schritte vorwärts gegangen und 2 zurück. Und dann die ganze Strecke, wo die Bundeslade zurückgeführt wurde, die war von Blut verschmiert. Da wurde geopfert und gebetet. Und zwar, das war kein Vergnügen, die Bundeslade wieder zurückzubringen. Ich sage euch eines, wenn man die Gegenwart Gottes einmal verloren hat, es ist furchtbar hart, sie wieder zurückzuholen. Musst du große Opfer bringen. Nur nebenbei. Also, wir sollten mit der Gegenwart Gottes nicht spielen. Herr, wenn du nicht mitgehst, ich gehe nicht mit, hat ein Alter in der Bibel gesagt. Wenn du nicht mitmachst, ich mach nicht mit. So, Gott selbst erwählt seine Leute. Oft wenige. Und wenn Gott sich Leute erwählt, ich sage euch eines und ich warne euch eines, das sind nicht die großen, starken und mächtigen und was weiß ich, die gebildeten. Gott erwählt sich die Kleinen, die Schwachen, die Armen, die Einfachen. Denk an dieses Bübchen David. Der Vater Isai macht eine große Veranstaltung, als Samuel den neuen König salben soll. Oh, der Älteste, der ist es. Von wegen. Nicht einmal der 7. ist es. Dann ist er fast frustriert, der Samuel. Ja, hast du keine anderen Kinder mehr? Doch, doch. Aber das ist der David. Aber der ist draußen bei den Schafen. Bringt ihn mal her. Und weißt du, was dann passiert? Da kommt er rein und plötzlich springt der Heilige Geist auf den Propheten Samuel und sagt, das ist er. Und gießt das Öl und haut ab. dann sollte keiner erfahren, dass hier einer gesalbt worden ist. Weißt du, aus der Salbung und Berufung macht man keinen Skandal und kein Spektakel. Man ist gesalbt oder man ist nicht gesalbt. Und Samuel hat jetzt sein Öl ausgeschüttet und schnell das nächste Flugzeug und weg. Warum? Denn Saul war dann gleich hinterher. Der Teufel ist gleich hinterher. Je mehr du erzählst, ich bin berufen, weißt du, für was ganz Großem, für Welterweckung. Große Kampagnen für den lieben Gott. Ja, das musst du nicht erzählen, wenn du das bist. Gott selbst sucht die Segensträger, die Sache Gottes weiterbringen. Weißt du, da kann einer so viel machen, was er will, wenn Gott nicht mit uns ist. Wo Gott das Haus nicht baut, bauen umsonst alle wieder dran bauen. Gott hat Isaak erwählt und nicht den Ismael. Nur als Beispiel. Gott hat den Jakob erwählt und nicht den Esau. Was kannst du, wenn der eine erwählt, berufen wird und du nicht? Ich darf dir nur eines sagen. Gott hat für Ismael einen Segen und Gott hat für Isaak einen Segen gehabt. Gott hat für Esau einen Segen gehabt und Gott hat für Jakob einen Segen gehabt. Gott hat für jeden einen Segen. Da musst du nicht sagen, ich werde bei dem lieben Gott zu kurz kommen. Beim lieben Gott kommt niemand zu kurz. Wenn wir gesegnet werden, dann sind wir gesegnet. Und wenn wir aus einer gesegneten Familie kommen, dann ist die ganze Familie gesegnet. Weißt du, manche Leute glauben, also nur der Jakob ist gesegnet. Nein, auch der Esau ist gesegnet, weil die Mutter war gesegnet und der Vater war gesegnet. Wenn du aus einer gesegneten Familie kommst, bist gesegnet, kannst machen, was du willst. Auch wenn du der Letzte, der Siebte bist oder der Achte, du bist gesegnet. So. Aus ihnen allen, aus Esau und Jakob und Isaak und Ismael, wir können da die Geschichte durchgeben, da ist alles was geworden, weil sie unter dem Segen Gottes standen. Weißt du, sind alle reich geworden, alle mächtig, jeder auf seinem Gebiet. Aber Isaak war berufen, um dass aus seiner Linie der Herr Jesus kommt. Niemand muss auf den anderen neidisch sein. Das Meer, also der Jakob, nein. Ich sage euch eines, liest die Bibel. Der Esau hat auch 12 Stämme gehabt, aber nicht von anderen Frauen, sondern von einer Frau. Verstehst du? Jakob hat von 4 Frauen seine Kinder gehabt. Und die waren manchmal so gegeneinander, aus Neid und Eifersucht. Der Segen, Gott hat den Segen für alle. Der Segen ist da. Und wenn Gott segnet, der Segen liegt immer in weiter Ferne. Manche glauben, das ist gerade viel näher, wie Gott hat mich gesegnet, Halleluja. Gestern sind wir so wunderbar gesegnet worden. Der Segen ist da. Nein, der Segen liegt in weiter Ferne. Nicht heute, nicht hier und nicht jetzt. 400 Jahre später wird Abraham gesegnet. Weißt, er speist da die Engel, bedient die Engel ganz toll. Und nach 400 Jahren erst kriegen seine Enkel, Urenkel Brot und Wasser. 40 Jahre. Erwählung, Segen und Verheißung. Ist nichts mit Leben und Tod, hat nichts mit Leben und Tod zu tun. Das wirkt auf Generationen weiter. Wenn du gesegnet bist, es wirkt Generationen weiter. Gott hat aus Ismael ein großes Volk gemacht, 12 Fürsten, aus Esau ebenfalls reich gesegnet. Und Erwählung bezieht sich nicht nur auf diesseits, sondern auch auf jenseits. Wenn Gott heute was tut an dir, das wirkt sich die ganze Ewigkeit aus, auf die ganze Ewigkeit. In 1. Timotheus Kapitel 2, Vers 4, Gott will, dass allen Menschen geholfen werde. Und wenn Gott dich berührt und Gott dich segnet, das geht dann in deine Linie weiter. Bis ins tausendste Glied. Kannst ausrechnen. Du kannst nur mal nicht einmal 4 Generationen abzählen. Und das, der Segen geht bis ins tausendste Glied. Die den Herrn fürchten. Und ich bin froh, dass der Fluch nur bis ins 3. und 4. Glied Generation geht. Aber der Segen geht bis ins 1000. Und wir sollten bereit sein und mutig sein, uns vom Herrn segnen zu lassen. Und das geht. Abraham hat noch nicht das Maß erlebt, diese 1000 Generationen. Weißt du, 38 Generationen sind bis auf Jesus und so weiter. Das sind nur 38 Generationen. Was ist das? Und jetzt 2000 Jahre nach Christus sind vielleicht auch erst 38 Generationen. Gott will, dass allen Menschen geholfen werden. Und hier geschehen dann die Dienste. Gott sucht sich die Leute aus und nicht die Perfektesten. Ich denke, die Leviten aus dem Stamm Levi, die sollten im Tempel dienen. Und Und andere waren traurig. Ja, und ich darf nicht dienen. Du hast dafür einen anderen Dienst, einen anderen Auftrag. Jeder wird berufen nach dem Maß, wie Gott es vorgesehen hat im Plan. Und die Leviten, dass die berufen worden ist, das ist ja Gnade, das ist ein Erweis der Gnade. Das sind Verbrecher gewesen, die haben da einen Skandal in sich angerichtet, Blutschuld auf sich geladen. Und gerade diese Leute, gerade diesen Levi, der das angeführt hat, hat Gott als Priester eingesetzt, als Priestergeschlecht. Aus dem sollen die hohen Priester kommen. Der hat sich versündigt. Und zwar ganz brutal. Die einzelnen Stämme haben in Israel bestimmte Aufgaben gehabt. Und erst haben sie zusammengearbeitet, wenn der Feind da war. Da waren sie alle eins. Aber sonst hat jeder so für sich gewirtschaftet und für sich gelebt und für sich gearbeitet und zusammengearbeitet. Jeder einzelne Mensch hat eine bestimmte Berufung und eine bestimmte Tätigkeit. Das ist die Berufung. Und wir wachsen dann durch diese Tätigkeiten in unser Aufgabenbereich hinein. Gott schuf alles und jeden immer nach seiner Art. Immer nach seiner Art. Du bist nach deiner Art geschaffen. Sei froh. Und ich bin froh, dass es mich nur einmal gibt. Wenn es zweimal geben würde, wird es Mord und Totschlag geben. Verstehst? Dann würden wir Konkurrenz haben. Tu nicht ich. Jetzt verstehst du? Und wenn zwei gleiche. Sei froh, dass es dich nur ein einziges Mal auf diesem Planeten gibt. Und das so, wie du es bist. Gott schuf jeden nach seiner Art. Und alles dient dem Ganzen. Alles lebt für den Ganzen. So Gott gibt im Neuen Testament Gaben. Und einem dies und dem anderen jenes, lies mal 1. Korinther 14, jeder für seine ganz bestimmte Aufgabe, wie es gerade nötig ist. Und wenn es nicht nötig ist, werden die Aufgaben auch nicht, die Gaben nicht gegeben, nur wenn es gebraucht wird. Nur wenn es gebraucht wird. Und dann nur zur Ergänzung. Das, was du nicht gerade kannst, das wird im Geist dir gegeben. Zum Heil der Menschheit. Und die Bedürfnisse zu decken. Zu führen, die Gemeinde und so weiter. Erst in dem Augenblick, wo du es brauchst. Wenn du es nicht brauchst, wird nicht gegeben. Deshalb, erst während du arbeitest und was tust und in der Gnade Gottes lebst, kriegst du diese Berufung und die Berufung artet aus, fängt an zu greifen. Und du trägst Verantwortung für deine Mitmenschen, dass das, was Gott dir gegeben hat, nicht für dich verschnascht, sondern dass du das auch weitergibst für die anderen. Und je mehr du weggibst, desto mehr kommt zu dir zurück. Und das ist Berufung. Geben und dann erst nehmen. Nicht nehmen und dann erst geben. Nein, du hast von Gott was bekommen. Jeder Einzelne hat von Gott was bekommen. Da ist keiner, der unbegabt ist. Der eine hat zwei Talente bekommen, der andere fünf Talente bekommen, der andere vielleicht zwei oder eins. Und du sollst froh sein, dass du was bekommen hast. Und jeder kann etwas. Niemand ist hier unbegabt. Und dann sollte der Mensch seinen Nächsten lieben wie sich selbst und gleich nach Gott sollte den Nächsten lieben. Wir haben ja in dieser Tage auch gehört hier bei Elisabeth, Gott hat für uns andere bestimmt. Ich will dich segnen, wenn du andere segnest. Ich will dir dienen, wenn du anderen dienst. Und du sollst ein Segen sein. Du bist nicht zum Genießen errettet worden. Auch nicht nur zum Lob und Dank. Nein, du wurdest errettet, um zu dienen, um Frucht zu tragen. Das ist also eigentlich unser Zweck, Frucht zu tragen. Dem anderen eine Handreichung zu tun, jemand ermutigen, jemand Freude bereiten. Und wenn du irgendjemand für 5 Minuten Freude bereitet hast, hast du schon ein großes Los oder ein großes Plus in deinem Leben. Gott sagt, oder Jesus sagt zu Petrus, Petrus, wenn du dich mal bekehrst, stärke deine Brüder. Wenn du dich mal bekehrst, stärke deine Brüder. Stärke, was sterben will, steh ihnen bei. Das ist Berufung. Stärke deine Brüder. Du bist hier, um nicht andere Menschen zu entmutigen, sondern du bist hier, um andere Menschen zu ermutigen. Der Teufel ermutigt die Menschen dauernd. Draußen, auf der Straße, im Geschäft, überall. Deine Nachbarn, die entmutigen dich. Aber Jesus Christus gibt uns Kraft und Gnade, dass wir die Menschen ermutigen. Und Petrus ging nach Samaria, so wie der Herr ihm gesagt hat, ihr sollt meine Zeugen sein in Judäa, Samaria, bis ans Ende der Welt. Ihr geht nach Samaria und stärkt die Geschwister im Glauben. Da war bestimmt vieles, was nicht so schön war, aber der hat gesagt, macht weiter, der Herr ist mit euch. Und ich denke, es ist so wichtig, dass wir die Leute ermutigen, dass sie weitermachen. Gott ist mit den Menschen. Auch wenn sie noch Fehler haben, auch wenn sie noch nicht vollkommen sind, auch wenn sie noch nicht am Ziel sind, keines am Ziel von uns. Niemand soll sich einbilden, ich habe schon erreicht. In dem Augenblick, wo du das sagst, bist du nicht einmal ein Zehntel von dem. Ja, ermutige die Gläubigen dort, bleib fest. Ermutigung, das ist die Frucht unserer Lippen. Ermutige deine Mitmenschen, deine Freunde. Die Frucht der Lippen ist diese Art geschieht, indem du mit deinem Herzen sprichst. So, Ermutigung geschieht durch den Mund, durch das Herz. Nicht nur, dass du ein paar Bibelworte um dich herum wirfst. Nein, das, was du fühlst, was du empfindest, sag das weiter. Liebe ist es. Liebe ist es. Wenn der Mensch aus der Gegenwart Gottes kommt, dann kann er erst richtig seinen Dienst verrichten. Und wenn er gerade mit Gott geredet hat und Gottes Gegenwart erlebt hat, dann kann er zu seinem Nächsten göttlich sprechen. So spricht der Herr. Verstehst du, kann seinem Nächsten ein Segen sein. Weißt du, dann strahlt er etwas aus, gibt etwas weiter. Wenn du Gott begegnet bist, solange du Gott nicht begegnet bist, kannst du den Menschen nicht dienen. Deshalb, wir müssen die Begegnung Gottes zuerst haben. Von Gott zuerst gerufen werden. Und dann kann ich Gott dienen, ein Segen sein. Erst wenn wir Gemeinschaft mit Gott haben, sind wir auch gemeinschaftsfähig. Und solange wir das nicht sind, können wir keinen Kontakt mit Leuten halten, sind stachelig, fromme Kakteen, verstehst, oder Igel, die schnell die Stacheln ausfahren, unumgänglich. Im Alten Testament durfte niemand eigenwillig sich Gott nahen. Das war sogar tödlich. Ich denke nur, die Söhne Aarons, 3. Mose 10, Vers 1 und folgende Verse, die Rotte Kora. Weißt du, ich kann das von mir aus. Nein, du kannst von dir aus die Berufung nicht ausleben. Wir können nicht Religion spielen. Das kannst du in der Kirche machen, das kannst du hier unten machen. Kannst du Moslem sein, kannst du Christ sein, kannst du Jude sein und so weiter, kannst du religiös sein. Aber wenn es von Gott geht, das göttliche Leben können wir nicht spielen. Es wird gegeben. Wir werden infiltriert von der Herrlichkeit Gottes und dann gehen wir weiter. Man muss von Gott gerufen sein, von ihm berufen sein, von ihm auserwählt sein unter Tausenden. Dich und dich. Und dann kannst du bei Gott Audienz haben. Dann komm mal her, ich will mit dir sprechen. Dann ruft er dich ein bisschen näher. Verstehst du, noch ein bisschen näher. Komm, du sitzt zu weit weg. Komm etwas näher. Verstehst du, und so wirst du von Gott nach vorne gebracht. Erst wenn Gottes Voraussetzungen bei dir erfüllt sind, wenn der Mensch reif ist, dann gibt Gott noch mehr. Du kannst auch erst in die Schule gehen, wenn du reif bist für die Schule. Und erst auf die Uni gehen, wenn du reif bist für die Uni. Verstehst du, solange du nicht einmal ABC kannst, was willst du auf der Uni machen? Dann kommst du nicht zurecht. Die Frage ist, Psalm 24, Vers 3 und folgende Verse. Wer darf auf den Berg Gottes gehen? Wer? Wer darf zum Herrn gehen? Wer kann mit Gott reden und so weiter? Wer darf auf den heiligen Berg oder heiligen Stätte stehen? Und da heißt es klipp und klar, lass hör zu. Schnall dich an, wenn du willst. Wer unschuldige Hände hat, ein reines Herz hat, wer nicht bedacht ist auf Lug und Trug und nicht falsche Eide schwört, der wird den Segen vom Herrn empfangen und Gerechtigkeit von Gott. Wer reine Hände hat, der nichts gestohlen hat, an dessen Hände kein Blut klebt, wo Menschen gelitten haben. Weißt du, wir sind fromm, aber wir haben so viele Leute geohrfeigt, runtergeputzt, runtergemacht, uns, damit wir besser dastehen. Weißt du, das sind das Blut. Und manche bluten und haben geweint wegen uns. Weißt du, zuerst müssen unschuldige Hände da sein. Unsere Hände müssen gewaschen werden. Und dann die Füße durch das Blut Jesu Christi. Der kein Lug und Druck in seinem Herzen hat, der nicht falsche Eide schwört, falsche Versprechen macht und dann Gelübde macht und dann nicht erfüllt und hält. Nur der wird Gott schauen. Die Aufrichtigen. Die Bibel geht noch weiter. Die Demütigen. Denen wird Gott das gelingen lassen. Demut ist so ein Gradmesser einer Berufung. Bist du demütig? Machst du das, was Gott dir sagt, auch wenn es noch so verrückt erscheint? Stolze, eingebildete, selbstgerechte Menschen, die haben im Himmel nichts zu suchen, die werden auch dort nicht gebraucht, für die ist kein Bedarf. Eingebildet, wir. Gott kann nur mit Menschen handeln, ihnen gnädig sein, die einfach sagen, ja, Herr, ist es dein Wille geschehe. Wir werden erst gesegnet von Gott, und ich denke, dass du das willst, gesegnet werden von dem Herrn, wenn Gottes Wohlgefallen auf deinem Leben ruht. Wenn du total abhängig bist von seiner Gunst und seiner Gnade, was das auch immer heißt. Weißt du, wenn er auf dem Thron deines Herzens sitzt, dann wird alles gelingen, was du dir vornimmst. Und dann wirst du in deiner Berufung aufgehen. Wie eine Blume wirst du plötzlich blühen. Gott wirkt durch Menschen, wo er regieren kann, wo er das Sagen hat. Und deshalb führt er den Abraham raus aus Ur in Chaldea, damit er nicht ständig von diesen ganzen Götzen und Götter und Priester und der ganzen Gesellschaft beeinflusst wird. Komm raus, Abraham. Wenn er in deinem Leben das Sagen hat und du auf ihn hörst, wenn du von seinem Geist dich leiten lässt, dann beginnt deine Berufung. Berufung ist im Geist wandeln, im Geist leben. Und Gott sucht Menschen, die mit ungeteiltem Herzen ihm dienen, ihn suchen, die keine Hintergedanken haben. Also weißt du, ich brauche Geld, ich brauche das und ich brauche jenes. Weißt du, es geht nicht um unsere Bedürfnisse. Wir sollten mit ungeteiltem Herzen Gott suchen. Und wenn du Gott von ganzem Herzen suchst und ihm dienst, dann wird dir alles zufallen. Alles zufallen, alles zufallen. Weißt du, du wirst überschüttet. Im Alten Testament heißt es, der Segen wird dich übernehmen. Weißt du, was das heißt? So wie eine große Welle plötzlich schnappt dich weg und weg im Ozean. Das ist Berufung. Der Segen wird dich übernehmen. Und dann gehst du dann von Welle zu Welle, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Wenn dein Geist, sein Geist dich leiten darf. Und Gott sucht also Menschen, die sich für Gott absondern, sich für Gott Zeit nehmen, die keine anderen Götter mehr haben, was das auch immer heißt. Er sucht Menschen, die seinen Willen suchen. Und ich möchte erkennen, was will Gott von mir? Das weißt du nicht von Anfang an. Das weiß keiner. Sogar Jesus hat im Garten Gethsemane gekämpft und gerungen, obwohl er von Gott berufen war, von Gott gesandt war. Vater, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Berufene leben nur noch nach dem Willen Gottes. Erfüllen den Auftrag Gottes. Weißt du, sie sind eins mit Gott. Und das ist Wille Gottes, dass wir seine Stimme hören und den Willen Gottes tun. Und sobald wir eigene Wege gehen, unseren Dickkopf durchsetzen und so weiter, eigene Sache machen, wir werden immer Schwierigkeit bekommen. Der König Saul, denk an seine Geschichte, wurde von Gott verworfen, weil er den Auftrag Gottes nicht komplett ausgeführt hat. Weil Berufung ist, wenn Gott dir etwas sagt und du hast was verstanden. Weißt du, was du nicht verstehst, musst du auch nicht tun. Nur das, was du verstehst, das ist Wille Gottes und das soll getan werden. Und Gott verlangt von dir nicht Dinge, die du nicht verstehst. Das muss dir ganz klar sein. Das ist, was Gott will. Und der König Saul wusste, die Amalekiter, da sollte er das Volk auslöschen, was es auch damals war. Aber er, was macht er? Das Gute, die fetten Schafe, die guten Schafe, alles das hebt er auf, bis der Prophet Samuel vorbeikommt und sagt, sagen wir mal, Saul, ich bin hier vorbeigekommen, da blökt es. Seit wann hast du einen Viehstall hier oder Schafstall, dass du so viel Schaf hast? Ja, ich habe gekämpft für Gott. Aber dann sagt der Herr, aber du hast nicht den Auftrag Gottes erfüllt. Du hast gekämpft für Gott, aber nicht komplett. Du hast den König gerettet, du hast das gute, fette festgehalten und beibehalten. Weißt du, Gott sucht Menschen, die aufs Ganze gehen, die das tun, was er sagt. Und dann passieren auch die Wunder. Denk an das erste Wunder in Kana von Jesus. Was er euch sagt, das tut. Nicht mehr und nicht weniger. Was er euch sagt. Gott sucht Menschen, die offen sind für das Übernatürliche, was er sagt. Was deine innere Stimme dir sagt. Weißt du, wenn du auf deine innere Stimme gehört hättest, du wärst viel weiter, wärst nicht so blockiert, wären dir weniger Fehler passiert. Aber du hast immer auf alle möglichen Stimmen gehört. Auf Radio Vatikan, auf Radio Moskau, auf Radio, was weiß ich, Berlin, aber nicht auf Radio Jerusalem, Himmel. Das Wort Gottes. Und das liegt alles so eng beieinander, Leute. Gott sucht Menschen, die er berühren kann, auf die er einwirken kann, die bereit sind, in seine Nachfolge zu stehen, die in Jesu Spuren wandeln. Gott gebraucht Menschen, denen nicht nur um Karriere und Profilierung geht oder Befriedigung ihrer Bedürfnisse. Weißt du, ich möchte gesegnet sein, dass es mir gut geht, dass ich ausgesorgt habe. Ich sage dir eines, wenn du von Gott berufen bist, wirst du nicht immer Schnitzel haben und nicht immer Kuchen und wirst nicht immer perfekt haben. Wir werden auch manchmal Durchstrecken durchmachen müssen. Das gehört dazu. Guck mal, die Heiligen, Abraham hier, der hatte auch Durchstrecken. Wir machen alle Durchstrecken. Und Gott führt uns durch Durchstrecken weiter, Geschwister. Das ist ein Geheimnis, wenn du das verstehst. So, komm raus aus Ur in Chaldea und fangt mir nachzufolgen in ein Land, das ich dir zeigen werde. Weißt du, Gott will dir das Land zeigen. Und das Land ist ein götzendienerisches Land, ein Verbrecherboden. Verstehst du? Das ist das Land, diese Kanaaniter, die dort wohnten. Und Abraham soll das Land durchziehen, von oben bis nach unten. Und er soll angucken, warum Gott die Kanaaniter vertreibt, dass Gott gerecht ist. Weißt du, wir denken manchmal, was die Kriege und Kriegsgeschrei, was alles passiert, das ist Ungerechtigkeit. Du musst fragen, was passiert, was sind die Hintergründe, warum und wieso. Gott ist gerecht und zwar perfekt, vollkommen. Wenn du mal die Hintergründe weißt, die Zusammenhänge weißt, was da passiert, dann wirst du erschrecken. Ich will nicht viel sagen, ist nicht mein Thema heute. So, Abraham muss da durchgehen und alles angucken. Zieh aus in ein Land, das ich dir zeigen werde. Und wir bekommen immer mehr Licht, je gehorsamer wir sind, je weiter wir mit ihm gehen, jeden Tag. Gott muss in unserem Leben die Richtung und das Ziel und den Kurs angeben. In ein Land, das ich dir zeigen werde. Und je mehr du gehst, jeden Tag wirst du mehr erkennen, mehr erfahren und sicherer werden und stärker werden und mehr Kraft bekommen. Indem sie hingingen, wurden sie geheilt. Viele Menschen werden nicht geheilt, indem sie nicht das tun, was Gott gesagt hat. Einmal ein bisschen betatscht und dann soll er gesund werden. Nein, indem sie hingingen und das taten, wurden sie geheilt. So, je mehr du mit Gott gehst, jeden Tag hast du mehr Licht, mehr Erkenntnis in deiner Berufung. Du wächst in deine Arbeit hinein und du gehst in deine Aufgaben auf. Das ist Berufung. In Abraham sehen wir, wie Gott ihn geführt hat. Der Gläubige muss das tun, was der Herr ihm sagt. Nicht, was der Pastor und was die Geschwister und die Freunde und die lieben Menschen sagen, was der Herr einem sagt. Und der liebe Abraham ist dreimal ganz massiv, was uns berichtet wird, bestimmt mehr, aber dreimal ganz massiv, vom Weg abgeirrt. Weißt du, du gehst mit Gott, aber du irrst auch vom Weg ab. Auch das gehört dazu. Und Gott nimmt Kurskorrekturen vor. Er korrigiert da die Sache. Da kriegen plötzlich die Leute Beulen. Was ist mit uns los? Verstehst du? Abraham hat keinen Altar gehabt, keine Stätte der Anbetung. Er ging nach dem Fleisch, nach seinem Gutdünken, was er für richtig hielt, und ist vom Weg abgekommen. Und da werden andere gestraft wegen ihm. Und manchmal wundern wir uns, warum die anderen Beulen kriegen. Und das ist wegen dir. Weil der Berufene nicht in seinem Beruf ist. Weil er in die falsche Richtung geht. Doch Gottes Treue hat ihn immer wieder zurückgebracht. Und jedes Mal, als er zurückkam, war er geläutert. Ist er schlauer gewesen. Hier hat er sich nicht nochmals seine Finger verbrannt. Er ist gesünder gewesen, ausgewogener, gottgewirkter, verklärter. Sein Glaube wurde immer mehr ein bewährter Glaube, weil er durch Prüfungen ging, auch wenn er mal durchgefallen ist. Aber das war eine Prüfung. Weißt du, bei Gott ist so schön, man kann die Prüfung nachholen. Das nächste Mal. Und dann wird sein Glaube gefestigt und ausgewogen und stark. Er wurde immer mehr erlöster von seiner eigenwilligen Glauberei. Was ich glaube, ich nehme es an. Nein, er wurde erlöst, dass er am Schluss dachte, ich weiß gar nichts. Am Anfang denken wir, ich weiß alles, verstehe alles, kann alles, blick alles durch. Aber je mehr du mit dem Heiland gehst, desto weniger blickst du durch. Bei dir selber. Bei dir selber. Das ist schrecklich. Dann bist du still. Auch in der Seelsorge, wenn du mit Menschen redest, bist du demütig. Weißt du, plötzlich sagt der Heilige Geist, weißt du, du kannst sagen, im Namen Gottes treibe ich das und das aus. Und plötzlich fragt der Herr, wie sieht es bei dir aus? Bei mir. Verstehst? Und dann wirst du klein, wirst demütig, bescheiden. Und dann sagst du, ja, Herr, du weißt alle Dinge. Du weißt alle Dinge. So, von Gott gerufen heißt, zieh aus. Und dann wandert er, von Gott geleitet, von Station zu Station, bis zu der Schlussprüfung. Und die Schlussprüfung war, Abraham, opfere deinen Sohn. Das war die Schlussprüfung. Dein Sohn, auf den du gewartet hast, den du erbeten hast. Du hast für den schon den Ismael geopfert. Jetzt opfert er auch den Isaak. Dieses Opfer wäre undenkbar am Anfang seines Glaubenslebens, beim Auszug da irgendwo aus Ägypten, aus Ur in Chaldea. Vieles verlangt Gott nicht gleich am Anfang bei der Berufung. Glaub mir das, nicht am Anfang. Wenn er das am Anfang verlangt hätte, er sagt, danke Gott, ich mach nicht mehr, such dir jemand anders. Dort vermochte er noch nicht einmal vom Lot sich zu trennen. Verstehst du, der Lot ist auch noch mitgelaufen, denn er sollte auch seine Verwandtschaft ja auch raus, nicht nur aus seinem Vaterhaus. Die Reifeprüfung, die machen wir erst. Zuerst kommt die Lehrjahre, die Gesellenjahre und dann erst die Meisterprüfung. So läuft es im Leben normalerweise ab. Da ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Verstehst, auch kein Heiliger. Und guck mal, was der Herr dem Abraham zumutet. Das Schwerste, erst nachdem er erzogen ist und reif ist und ein Stück weit mit Gott schon gelaufen ist und Gott kennengelernt hat in verschiedenen Prüfungen. Und die letzte Etappe des Glaubens, das ist dann die Reife. Opfere mir deinen Sohn, deinen Isaak. Wir kennen ja diese Geschichte. Und Gott erzieht uns für die Reifeprüfung. Und dann sieht er, haben wir das wirklich verstanden? Verlassen wir uns wirklich auf den Unsichtbaren? Haben wir wirklich den Glauben, dass Gott mir den Isaak auferwecken kann? Bin ich schon so weit? Habe ich die Pläne Gottes begriffen? Oder fange ich an, mit Gott zu hadern noch? Und wir hadern manchmal sehr gerne mit dem lieben Gott. Nicht nur schachern, wir hadern manchmal. Abraham hat kein prophetisches Buch geschrieben, aber er hat einfach durchschaut die Pläne Gottes und sagt, Gott kann auch aus Steinen ihm Kinder auferwecken. Er sah, dass Gott gute Gedanken hat, auch mit seinen Nachkommen, auch wenn er jetzt den Isaak opfert. Und diese Sicht von Gott konnte ihm niemand nehmen. Es gibt Ansichten, und das ist Berufung, die müssen bei dir wachsen, dass dir niemand nehmen kann. Das will der Herr. Er will mich hier haben, das ist mein Platz, das ist meine Aufgabe, das ist mein Dienst. Und du musst wissen, wo Gott dich hingestellt hat. Mein Thema ist heute, wie Gott Menschen beruft. Jedenfalls anders, als wie wir sie berufen würden. Der Starke, der Gebildete, der Studierte. Nein, Gott sieht unsere menschliche Seite, sieht unsere Schwächen, unser Zweifel, unser Unvermögen. Und gerade je unvermögender wir sind, umso mehr gebraucht der liebe Gott die Menschen. Das, was töricht ist, was nichts ist, hat er sich erwählt zu seinem Lob. Weißt du, Gott, wenn er Menschen beruft, übersieht er unsere Schwachheiten, unsere Unzulänglichkeiten, unseren Mangel, unsere Armut, unser Zweifel, unsere Fehlschläge. Er übersieht das. Das ignoriert er total. Er sagt, ich mach aus dem Kerl noch was. Da hole ich noch was raus. Da steckt was drin. Gott holt aus uns erst dann, wenn wir gestorben sind, das raus. Ich meine jetzt nicht körperlich gestorben, sondern geistig in die Wüste. Ich bin fertig, bin erledigt. Herr, und jetzt mach du etwas. Echte Berufung ist immer mit Opfer verbunden. Mit Hingabe, mit Einsatz, mit einer Passion für die Sache Gottes oder was auch immer ist. Ist egal, diese Berufung, wenn ich jetzt von Berufung spreche, das gilt im Weltlichen genauso. Wenn du keine Passion hast, keine Leidenschaft hast, nicht hingegeben bist, nicht Opfer bringst, wirst du auch im Leben nichts erreichen. Da drehst du dich immer nur im Kreis und schmorst im eigenen Saft. Die Jünger verließen die Netze, Abraham zog aus, Apostelgeschichte 7, Vers 2 und folgende Verse. Weißt du, er zog aus, als Gott zu ihm sprach. In 1. Mose 11, da sehen wir, wie er gehorsam war. Und dann 12, Kapitel 14, wird Gott dient. Aber dann ist der Teufel da, seine Frau Sarah war unfruchtbar. Hier noch einmal die Berufung Abrahams. 1. Mose 12, Vers 1. Und der Herr sprach zu Abraham, geh aus deinem Land, aus deiner Verwandtschaft, aus deinem Vaterhaus. Geh aus. Bist du bereit, das zu verlassen? Und weißt du, dieser gute Abraham war 75 Jahre alt, als Gott zu ihm sprach. So als, verstehst du, so einen 75-Jährigen, davor wir schon in Rente gehen. Da ruft er einen raus. Und Abraham zog aus. Und Abraham durchzog das Land bis zum Orte Sichem, bis zur Eiche in Moreh. Und die Kanaaniter waren damals im Lande. Und der Herr erschien Abraham und sprach, deinen Samen will ich dieses Land geben. Und er baute dem Herrn ein Altar. Und dann brach er von dannen, ging weiter nach Bethel und so weiter, bis nach Ai. Er war bereit, einfach ein Pilger zu sein, ein Wanderer zu sein, ein Camper. Weißt du, da Zelt abbrechen und dann wieder aufbauen. Und Gott erschien mehrmals dem Abraham, nicht nur einmal, wenn du hier liest. 1. Mose 12. Weißt du, ein Berufener, du denkst, einmal ist der Herr erschienen, ich bin berufen. Nein, mehrmals, 100-mal muss der Herr einem erscheinen. Jede Nacht. Und der Herr erschien zum Abraham. Abraham, heute gehen wir nachts spazieren, Nachtspaziergang. Wir zählen die Sterne. Am nächsten Tag geht er am Strand spazieren, wir zählen die Sandkörner. Und so zahlreich wie Sandkörner am Meer, wie Sterne am Himmel, so zahlreich will ich deine Nachkommenschaft machen. Mehrmals. Gott will dich herausrufen aus der Masse, aus der Menge, aus dem Volk. Und dann will er dir begegnen. Immer wieder, ganz neu, die Sache beleuchten. Mal von der Seite, mal von der Seite. Weißt du, wenn Gott redet, er redet durch zwei oder drei Beweise. Zähl die Sandkörner und zähl die Sterne. Verstehst du? Nicht nur Sterne, das geistiges Volk und so weiter, nur himmlische, ja, das ist wunderbar, so viele Sterne, so viele Heilige werde ich haben. Nein, auch so viele Sandkörner. Gestern, glaube ich, habe ich ganz kurz gestreift und euch gesagt, Abraham hat von drei Frauen Kinder gehabt. Von der Hagar, von der Sarah und von der Ketura. Weißt du, der eine war nach dem Fleisch, der andere nach dem Geist und der andere, ja, nochmals diese alte Liebe. Von der Ketura, 6 Söhne hat er gehabt. Und das sind Völker da draußen rausgekommen, Nationen. Also, wir denken immer nur Isaac. Nein, zahlreich soll deine Nachkommenschaft sein. Seine Berufung war Vater vieler Völker. Bei jeder Berufung ist bei Gott der Einzelne wichtig. Auf den Einzelnen kommt es an. Der Einzelne soll der Träger des Segens sein. Und jetzt beginnt Gott, durch diesen Einzelnen zu wirken. Weißt du, Gott wollte ein heiliges Volk, ein Gottesvolk haben, hat er einen Einzelnen rausgerufen, Abraham. Gott will dich haben, damit deine Familie durch dich gerettet wird. Weißt du, im Alten Testament, beim Auszug der Kinder Israel aus Ägypten, da hat ein Lamm gereicht für die ganze Familie, die im Haus war. Ein Lamm, ein Gläubiger. Du sagst, oh Gott, warum muss ich so viel leiden und so viel durchmachen? Das Lamm wird geschlachtet. Und das Lamm wird komplett aufgegessen. Da darf nichts übrig bleiben. Und wenn noch Knochen übrig bleiben, die müssen verbrannt werden. Und das Blut wurde an die Türpfosse gestrichen. Du bist das Lamm für deine Familie. Abraham war das Lamm für die Welt, für die Nationen, für die Völker. Du bist das Lamm hier, wo du wohnst. Und deine Nachkommenschaft, alle, die mit dir mitfahren, damals Paulus bei der Überfahrt nach Rom, alle, die mit dir auf dem Schiff sind, 276 Seelen, die gebe ich in deine Hand. Und die werden gerettet. Das Schiff geht zugrunde, aber die Menschen werden gerettet. Gott schaut nicht aufs Material, Gott schaut auf die Menschen. Eine Seele ist bei Gott mehr wert als alle Schätze dieser Welt. So der Einzelne. Mit dem Einzelnen beginnt Gott Geschichte zu machen. Und Abraham war ein einzelner Mann. Hesekiel 33, Vers 24, das Wort des Herrn geschah zu mir, du Menschenkind. Abraham war ein einzelner Mann und nahm das Land im Besitz, das Land. Aber jetzt sind wir viele geworden inzwischen. Aber er war ein einzelner Mann, der das Land in Besitz nahm. Ein Einzelner. Gott gebraucht Einzelne in deiner Familie, in deinen Kreis, in deine Sippe. Ein Einzelner. Und weißt du, genier dich nicht. Geh den Weg durch, du bist das Lamm und preise Gott. Nicht nur Jesus ist das Lamm, sondern du auch. Das Opferlamm Gottes. Jesaja 51, Vers 2. Schaut Abraham an, euren Vater und Sarah. von ihr, die ihr geboren seid. Denn als Einzelnen berief ich ihn, um ihn zu segnen und zu mehren. Ein Einzelnen. Ein Einzelner. Guck mal, ein Einzelner, eine Einzelne, eine Witwe soll 1000 Kinder haben. Überleg einmal. Verstehst? Wo sollen die alle herkommen? Eine Witwe, eine Einsame soll 1000 Kinder haben. Das sind ja geistliche Verheißungen und geistige Verheißungen. Du weißt doch, wenn Gott einen beruft, dann spielt das Äußere keine Rolle. Der Körper des Menschen spielt keine Rolle. Die Mittel, die er hat, spielen keine Rolle. Ein Einzelner. Auserwählung, Berufung und so weiter bedeutet zuerst einmal Vereinsamung, einzeln werden. Ganz allein mit Gott. Und dann wird der Segen bei dir arbeitet und so weiter und Gott wirkt und Gott bedient sich deiner. Du bist ein Träger der Segnung und plötzlich aus deiner Linie kommt Jesus. Stell dir mal vor, aus deiner Linie kommt der Messias. Die wahren Träger und Vermittler zukünftiger Güter leisten Verzicht. Die schauen nicht auf diese Welt, die Welt ist abgeschlossen für sie. Sie wissen, von Gott bekommen wir das, was wir alles brauchen, wenn der Tag X kommt. Der Berufene lebt anders. In 1. Korinther 7, Vers 29, 1. Korinther 7, Vers 29, die Zeit ist kurz, heißt es. Und fortan sollen auch die, die Frauen haben, sein, als hätten sie keine Frauen, und die weinen, als weinten sie nicht, und die sich freuen, als freuten sie sich nicht, also ganz hartes Wort von Paulus, und die kaufen, als sie nicht behielten und so weiter, denn diese Welt und die, die diese Welt gebrauchen, als wenn sie die nicht gebrauchen könnten, würden, denn das Wesen dieser Welt vergeht. Weißt du, wir müssen lernen, nur Durchziehende zu sein. Berufene können verzichten auf diese zeitliche Ergötzung, Hebräer 11, Vers 25. Sie müssen den Weg allein gehen mit Gott. Frau haben, als wenn du keine Frau hättest. Mann haben, als wenn du keinen Mann hättest. Kinder haben, als wenn du keine Kinder hättest. Weißt du, so radikal. Das ist Berufung. Manche Leute denken, ja, ich kenne Leute, die ziehen immer ihren Kindern nach, weil sie nur ein Kind haben. Aber wenn du 1000 Kinder hast, dann kannst du nicht bei jedem Kind nachziehen. Verzichten. Du musst den Weg allein gehen. 5. Mose 26, Vers 5. Ich möchte von der Bibel her dir das begründen. Weißt du, man kann viel erzählen, aber ich möchte, dass du an die Bibel glaubst, das Wort Gottes. Und das Wort Gottes wird nicht leer zurückkommen. Wenn du das Wort Gottes verinnerlichst, für dich persönlich, dann sagst du Halleluja, ich bin berufen. Ich glaube an meine Erwählung. Auch wenn ich nichts sehe. Und wenn ich keinen Sohn und keine Tochter habe und ich weiß, wo das herkommen soll alles. 5. Mose 26. Und du sollst vor deinem Gott sagen, mein Vater war ein Aramäer, dem Umkommen nahe. Und er zog nach Ägypten und war dort ein Fremdling mit wenig Leuten. Und wurde dort dann ein großes und zahlreiches Volk. Das ist von Jakob hier die Rede. Abraham ging den Weg der Dunkelheit, unbekannt, ungewollt. Mach dir nichts draus, vielleicht bist du ungewollt und unerwünscht als Kind. Man wollte dich nicht, und Elisabeth hat dir ein paar Mal so auch Zeugnis gegeben, nicht gewollt. Das spielt doch keine Rolle, Gott hat dich gewollt, sonst wärst du nicht hier, sonst wärst du nicht am Leben. Preis Gott. Die Chaldeer waren Götzendiener, die Familie Abrahams auch. Weißt du, was soll's? Wo du herkommst, mach doch nicht so viel rum auf deine Vergangenheit. Gott interessiert deine Vergangenheit nicht. Gott hat Zukunft für dich. Und jetzt lebe dein Leben. Und Abraham bekommt als Einzelner von Gott den Befehl auszuziehen. Und dann bekommt er die Offenbarungen Gottes. Tagtäglich erscheint der Herr. Bis er sein Vater Tara diesen Klotz am Bein abgehakt hat. Weißt du, Gott lässt auch manche Klötze dir am Bein hängen. Die nimmt er nicht gleich weg. Da reifst du dabei. Du musst einfach die Dinge schlucken. Verarbeiten. Und Tara war so ein Klotz. 1. Mose 11, 31. Der zog mit. Ich gehe mit. Weißt du, sei froh, wenn du keine Klötze hast, aber du kriegst trotzdem deinen Klotz. Deine Belastung. Und erst dann, nachdem er sich damit Gott den Vater zu sich genommen hat, nach 205 Lebensjahren, die Vaterverbindung gelöst wurde, da beginnt die eigentliche Geschichte Abrahams dann, seine Berufung. Erst jetzt, nachdem dieser Klotz, der noch dran hing, das Problem, das noch mithing. Und uns reicht schon, wenn jemand 70 Jahre alt ist oder so Senioren, wenn wir pflegen müssen, aber 205 Jahre, diesen alten Mann, Mann, oh Mann, oh Mann, das ist Altenpflege. 205 Jahre. Aber dieser Plan wurde erfüllt, er hat einfach ja seine Arbeit getan, die Forderungen Gottes erfüllt, er ist weitergezogen, trotz diesem Klotz. Weißt du, Berufene müssen weitergehen, auch wenn sie einen Klotz am Bein haben. Nicht aufgeben, nicht resignieren, nicht mutlos werden. Einfach, wir machen weiter. Wir machen weiter. Deine Arbeit, so ein Klotz am Bein, weißt du, das ist mir nicht vergönnt, nicht zugelassen. Gehe, das steht am Anfang eines Glaubenslebens, einer jeder Berufung. Gehe in das Land, das ich dir zeigen werde. Und mehr hat Abraham nicht als nur diesen Ruf, diese Berufung. Und Gott ist mit ihm und Gott begleitet ihn. Gott nimmt ihn an die Hand und führt jetzt Etappe für Etappe. Auch wenn dieser Klotz am Bein da ist, Gott hält ihn mit dem Klotz, mit dem Bleigewicht, verstehst du, mit dem Problem. Gott hält. Er nahm ihn an der Hand und führte. Gott hat einige Verheißungen dem Abraham gegeben, die will ich dir ganz schnell weitergeben, denn die gelten für dich genauso. Denn mit der Taufe ist der Segen Noahs, der Segen Abrahams, der Segen Israels, der Segen Jesu, all die Segnungen des Heiligen Geistes sind auf dich übergegangen. Mit der Taufe bist du im Bund Gottes getreten. Alle diese Segnungen der Herrlichkeit Gottes gehören dir. So, du bist im Bund Gottes. Deshalb ist es wichtig, getauft zu werden. Und hier heißt es in der Bibel, Gott sagt zu Abraham, ich will dich zu einer großen Nation machen. Und das ist die Entschädigung, wenn du alles zurücklässt. Gott lässt sich nicht lumpen, glaub mir das. Ich will dich zu einem großen Volk machen, zu einer großen Nation, zu einem großen Volk. Ich will dich segnen. So, deine Verluste, die du da denkst jetzt um Jesu Willen, die Opfer, die du bringst, das sind keine Opfer. Das ist nachher die Belohnung. Die Opfer, du gibst diese Opfer her und dann wirst du von Gott reich belohnt. Weißt du, auch wenn der Teufel dich noch so entmutigt, dann sagt hier der Herr weiter und ich will dich segnen. Segnen ist etwas Geistiges, Geistliches. Weißt du, im Augenblick, was ist Segen? Gar nichts. Hast du schon Segen gesehen? Nicht einmal eine Luftblase ist das. Das ist Segen, gar nichts. Ein Spruch. Und doch, der Segen Gottes macht reich ohne Mühe. Weißt du, ich frage mich manchmal auch, guck mal, ich stehe hier und gestern habe ich auch zu Elisabeth ganz kurz gesagt, weißt du, ich bin hier, als ich so vielleicht 9, 10 Jahre alt war, unser Opa lag im Sterben, der war 92, 93 Jahre alt und Speichel lief ihm aus dem Mund, aber er war Wanderprediger. So im Winter ging er von Haus zu Haus in Ostpreußen und Bibelstunden gehalten und gepredigt, aber jetzt war er alt und so weiter und ich war sein ältester Enkel. Und dann sagte er, ich soll zu ihm reinkommen und soll die Tür zumachen. Weißt du, und dann habe ich gehorcht und Tür gemacht, dann bin ich zum Opa hingeguckt, Opa, um was geht's denn? Dann hat er mir die Hand draufgelegt und irgendwas gemurmelt, ich weiß nicht, was gemurmelt hat, aber er hat irgendwas gemurmelt, ich habe es nicht verstanden, bin rausgegangen, dann hat meine Mutter gefragt, ja, was hat er denn dir gesagt? Ich habe gesagt, ich habe es nicht verstanden, ich weiß gar nicht, was da war. Und weil wir ja keine Christen als solches waren, also ich bin ja im Atheismus groß geworden und so. Und erst, wo ich Christ wurde, wo ich gläubig wurde, habe ich begriffen, mein Opa hat mich damals gesegnet. Und erst nach 20 Jahren kommt der Segen durch. Wirkt der Segen. Verstehst du? Der Segen wirkt nicht sofort. Und wenn die Patriarchen gesegnet haben, die haben nicht sofort den Segen gesehen. Der Segen hat Nachwirkung, erst viel später. Das nächste, was wir hier sehen, ich will deinen Namen groß machen. Weißt du, wenn du in die Berufung hineinkommst, anfängst Gott zu dienen, dann wird dein Name verrufen. Was willst du da, verstehst du? Diesen kleinen Zirkel, diesen kleinen Kreis mit ein paar Mannequins. Verstehst du, was wollt ihr da? Aber Abraham ist zum Vater großer Religionen geworden, Stammvater Jesu, Stammvater aller Gläubigen. Und du sollst ein Segen sein, das ist das Nächste, was Gott Abraham gesagt hat. Also Verheißung auf Verheißung. Und diese Verheißungen gelten auch dir, wenn du so lebst und wandelst wie Abraham. Das ist die Voraussetzung. Denselben Weg gehst, bist bereit, von Gott führen zu lassen, wo er dich hinführt. Und du wirst nicht privat gesegnet, sondern viele werden durch dich gesegnet. Und das ist das Schönste. Das befriedigt einen, wenn du siehst, der ist beglückt, der ist befriedigt, der ist ermutigt, der hat was abbekommen, bei dem färbt es ab. Verstehst du, das ist das Schöne dabei am Segen. Das befriedigt einen. Da kommt wieder frischer Wind, frisches Leben. Und ich will dich segnen, die dich segnen, und wer dich verflucht, den werde ich auch verfluchen. Berufene Gottes sind beides. Pass auf, Berufene Gottes sind beides, sie sind Segen und Fluch. Berufene Gottes sind Segen und Fluch. Es hängt immer von der Einstellung, wem man begegnet. Wenn du Leuten begegnest, die dich ablehnen, das fällt auf die Leute wieder zurück. Der Fluch wirkt nicht bei dir. Der Fluch wird umgedreht, die Waffe, die man gegen dich gemacht hat, haut die um. Verstehst du? Der Gesegnete, also der Berufene ist beides, Segen und Fluch. Die, wo einen annehmen, aufnehmen, die werden gesegnet und überschüttet von der Herrlichkeit Gottes. Und die, die nicht annehmen, die kriegen Probleme. Und zwar ganz große. Weißt du, die kriegen Ärger. Vielleicht nicht gerade jetzt, aber warte mal ab. Was ihr den Geringsten einem getan habt, habt ihr mir getan, steht in meiner Bibel. Weiter sagt der Herr, und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Abraham trug in seinen Lenden bereits Jesus in sich, als Isaac gezeugt wurde. Durch Jesus sollen gesegnet werden ausnahmslos alle Geschlechter, egal wie sie zu Abraham stehen. Und dann noch etwas, was wir noch lesen, noch in diesem Abschnitt. Und Lot ging mit ihm. Komisch, sagt eigentlich nicht viel. Aber dieser Lot ging mit ihm. Warum? Weil er gesehen hat, Abraham ist ein Gesegneter. In meiner Bibel heißt es, halt dich am Gesegneten und du wirst gesegnet. Halt dich an den Verfluchten und du wirst mitverflucht. Halt dich an dem Gesegneten. Und Lot hat gemerkt, solange ich bei Abraham bin, bei meinem Onkel, da bin ich gesegnet. Halleluja. Und als sie sich getrennt haben, hat er alles verloren wieder. So wie gewonnen, so zerronnen. Weil der war nicht mehr bei dem Gesegneten, der war in Sodom und Gomorra. Schließ dich also dem Gesegneten an und find heraus, ist da der Segen Gottes. Nicht, ob da eine Masse von Leuten da sind. Manchmal sind nur zwei Leute oder drei Leute, aber da ist der Segen Gottes da. Die Herrlichkeit Gottes da, der Geist Gottes da, die Liebe Gottes da. Und mir sind zwei, drei Leute lieber als 300 und 400 Leute und die hassen und haben alle in die Wolle miteinander und kämpfen miteinander. Nein, der Friede Gottes ist, was uns Leben bringt. Und solange Lot bei Abraham war, ging es ihm gut. Lots Einstellung zu Abraham brachte ihm viel Gutes. Deine Einstellung zu gesegneten Menschen bringt dir viel Gutes. Wer es auch immer ist. Wenn du eine Oma und Opa siehst, die lieben den Herrn Jesus, kritisiere sie nicht, bete für sie, segne sie, und du wirst sehen, von denen geht ein Segen aus. Und er darf auch in großer Not, sogar dieser Lot, die Hilfe Abrahams erfahren, dass wenn ich mit dem Abraham gehe, er betet für mich, er kämpft für mich, er geht sogar in den Krieg für mich und bringt mich wieder zurück. Abrahams Leben wird von da an erzählt, als er Gott hört und Abraham seinen Sohn opfert, als er durchs Land durchzieht. Und der Herr erschien ihm immer wieder und der Herr sprach zu ihm. Und er zog durch das Land. Und in der Bibel heißt es, worauf dich dein Fuß setzen wird, das Land gehört euch. Am Sonntag habe ich gepredigt, nimm ein das gute Land. Weißt du, worauf dein Fuß setzt, weißt du, wenn du Kanaan nicht durchwanderst, wirst du auch Kanaan nicht bekommen. Wenn du die Situation nicht umgehst, ich habe Dinge erlebt, als ich drüben die Kirche kaufte oder gekauft habe, da bin ich zuerst mal drei Monate, um die Kirche gegangen und habe gesagt, Herr, diese Kirche will ich kaufen. Natürlich, also Gott gibt, aber man weiß gar nicht, auf was man sich nachher einlässt. Eine Reparatur nach der Reparatur, da war ich fertig und dort konnte ich wieder anfangen. Weißt du, ich würde heute keine Kirche mehr kaufen und wollen, selbst wenn ich geschenkt bekomme. Nur nebenbei. Weißt du, da ist so viel Ballast, so viel Arbeit. Lieber eine Stube und er reicht mir. Verstehst du? Und die Gegenwart Gottes. Und Gott wohnt nicht in Kathedralen, Kirchen und Basilikas und Moscheen und Synagogen, wo 2 oder 3 sich in meinem Namen versammeln, da bin ich mitten unter ihnen. Und ich war so froh, dass ich das loslassen konnte, obwohl ich Tausende und Hunderttausende von Euros reingesteckt habe. Weißt du, das Loslassen, weißt du, das war eine Erleichterung. Ihr glaubt es nicht, kann das auch niemand erzählen, niemand würde es verstehen. Er durchzog. Aber ich will nur eines sagen, worauf sie dein Fuß setzen wird, ob jetzt gut oder schlecht ist, das Land gehört dir. Und du solltest immer wieder beten, Herr, dein Wille geschehe, nicht was ich will. Berufene sollen vielmehr beten, was Gottes Wille ist. Denn nachher musst du das alles bewirtschaften und bezahlen. So, Abraham durchzog das Land und weißt du, was er gesehen hat? Er hat gesagt, um Himmels Willen, das Land ist zwar gut, aber die Leute, die da drin wohnen, mit denen möchte ich nicht zusammenleben. Das sind Götzendiener, Gottlose und so weiter. Und er durchzog das Land. Und dann kam er bis nach Sichem. Ich will nicht viel dafür sagen. Dort hat nachher der Jakob das Land eingenommen. Und 1. Mose 34, Vers 2, dort hat er Höhen und Tiefen dieser Jakob erlebt. Dann bis nach der Eiche Morias. Dort musste er seinen Isaak opfern. Dort blieb er eine Weile. Es war ein schwerer Stand. Berufene Menschen haben keinen leichten Stand. Die müssen sich vom Herrn führen lassen. Und wenn der Herr sagt, bleib hier, dann bleib hier. Weißt du, die ganzen anderen Stationen werden gar nicht erwähnt im Leben Abrahams. Aber nur die zwei Städte. Und die Kanaaniter, die Riesen, diese Besessen, diese Monster, diese Dämonen, die wohnten im Land. Die wohnten im Land. Und der durchzog so einfach der Kreis. Weißt du, da lernst du das Land kennen. Ich habe mal Frankreich umfahren, komplett an den Grenzen entlang. Spanien habe ich mal umfahren, an den Grenzen entlang. Weißt du, dann lernst du das Land und Leute kennen. Und er hat Land und Leute kennengelernt, wie die Leute sind. Einfach so an den Grenzen. An den Grenzen siehst du die Leute, so im Grenzbereich, wenn du die Leute beobachtest. Und er durchzog das Land. Und da wohnten Menschen, die ja Dämonenkult betrieben, mit gefallenen Engeln kommunizierten. Kanaan war verflucht. Weißt du, und dann Kanaan, der Nachkomme von Ham, dieser hat ja den Fluch wirklich wieder aktiviert. Aus 1. Mose 6, wo diese Dämonen und Menschen zusammen sich vereinigten, das ist also diese Ehen, die brachten Riesen hervor, Götter wahrscheinlich und Götzen. Und in diesem Land findet der Kampf Licht und Finsternis, Gott und Satan. Und hier erscheint dem Abraham der Herr, gerade in einer im Land, wo alles verflucht und verdammt ist, also wo nicht mehr dunkler sein kann. Und deinem Samen, deinen Nachkommen will ich dieses verfluchte Land geben, wo die Dämonen hausen. Deshalb, das Land war verflucht und deshalb, Gott gibt einer würdigen Gesellschaft in Weisheit Kapitel 12, das ist nicht bei euch in euren, es sei denn, ihr habt Einheitsübersetzung, in Weisheit Kapitel 12, Vers 3, da heißt es, und du hast die früheren Bewohner deines heiligen Landes gehasst, diese Kanaaniter, weil sie abscheuliche Verbrechen verübten, Zauberkünste und unheilige Zauberbräuche, Festbräuche. Sie waren erbarmungslose Kindermörder. Verstehst du, um die Götter zu befriedigen, haben sie ihre eigenen Kinder, sogar die Mütter, haben ihre Kinder geopfert. Und die Tränen, oder die Kinder wurden geopfert und die Tränen der Eltern wurden aufgesammelt und dann als Gott als Gabe gebracht. Sie verzehrten ihr Opfermahl mit Menschenfleisch und Menschenblut. Und darum beschlossest du, mitten im Gelage die Teilnehmer und deren Eltern, die mit eigener Hand hilflose Kinder töteten, durch die Hände unserer Väter zu vernichten. Denn das Land, das vor dir vor allem anderen teuer ist, soll eine würdige Bevölkerung von Gotteskindern erhalten. Doch selbst mit jenen gingst du schonend um, weil sie Menschen waren. Du sandtest deinen Heer von Hornissen und hast sie verjagt. Du siehst also, der Herr hat sie nicht vernichtet, sondern durch Hornisse verjagt, als die Zeit reif war, nach 400 Jahren. Vor 400 Jahren ist Abraham nur durchzogen. Und dann kamen die Hornisse und Erschrecken und was sonst noch was geschehen ist. Und obgleich du Macht hattest, in einer einzigen Schlacht die Frevler den Gerechten in die Hand zu geben oder durch sie zu vernichten, durch wilde Tiere oder ein unerbittliches Wort mit einem Schlag sie austrotten, vollzogst du erst, nachdem die Zeit reif war. Du siehst, Gott lässt alles reifen. Gott lässt alles reifen. Den Berufenen, das berufene Volk und so weiter, er lässt sie alle reifen. Verstehst du jetzt, warum Gott Abraham hierher gebracht hat? Weil da so ein böses Gesindel wohnte, voller Teufel, und das Land muss gereinigt werden durch gläubige Menschen, gerechte Menschen, Und was war das für Abraham für eine Zumutung, sich das alles anzusehen? Die Kinder werden geopfert. Und jetzt kommt der liebe Gott und sagt, Abraham, ich möchte, dass du deinen Sohn Isaac opferst. Genau der gleiche Mist. Verstehst du, ein Zeichen setzen. Der opfert jetzt seinen eigenen Sohn, sein Isaac. Ist das nicht verrückt? Aber Gott hat das blockiert, Gott hat es verhindert. Sonst wäre er auch noch von diesem Gift angesteckt worden. Du siehst, wenn du in einer Umgebung lebst, wo so gottlos ist und so ungerecht ist und so dämonisch ist, du wirst angesteckt, auch als Berufener. Und Abraham hätte einen Fehler gemacht, wenn er wirklich zugeschlagen hätte. Aber Gott hat es verhindert. Abraham, halt! Und er brach von dannen und betete Gott an. Gott, danke, du hast mich verschont vor Dummheiten. Weißt du, auch der Gerechte, auch der Heilige, auch der Geisterfüllte denkt, wir machen genauso, wie es in der Welt läuft. Wir passen uns der Welt an, drucken Glanzpapier, Einladungszettel, machen große Reklame, gehen ins Fernsehen, missionieren und. Und Gott sagt, nein, mach das nicht. Ich will mein Haus bauen. Ich will meine Gemeinde bauen. Ich will dich segnen. Aus deinen Nachkommen soll das Land bevölkert werden. Weißt du, Gott gibt uns die Kraft, weiterzumachen auf seine Art und Weise. Nicht auf der Art und Weise, wie die Völker das gemacht haben. Lass dich nicht anstecken von deiner Umgebung. Du bist berufen, Gott zu dienen. Einfach brich auf und mach weiter. Und lass dich von Gott verhindern. Auch wenn es aussieht, es ist ein Opfer. Und Gott sieht, dass du bereit bist. Ich kann mir vorstellen, sein Herz war gebrochen. Sein Herz war gebrochen. Meinen Isaac muss ich opfern. Sein Herz war gebrochen. Und Gott sieht dein gebrochenes Herz. Und Gott verhindert, dass es nicht so weit kommt. Auch in bestimmten Dingen, dass du nicht platzt und dass du nicht da alles hinschmeißt und dass du nicht alles kaputt machst, sondern einfach, Herr, wenn du es willst, dein Wille geschehe. Geh mit Gott. Abraham baute überall, wo er hinkam, baute einen Altar. Und der Herr erschien ihm immer wieder. Und die Frucht des Glaubens im Leben Abrahams war, dass er immer wieder einen Altar hatte, wo er Gott anbetete. Und du brauchst einen Altar, wo du Gott anbetest. Du selbst. Nicht, dass du andere drauflegst. Weißt du, es ist so angenehm und so bequem, den Isaac da zu opfern. Aber Gott will, dass du auf dem Altar liegst. Mit allem drum und dran. Und bist du wirklich auf dem Altar Gottes? Weißt du, es spricht so leicht, alles will ich Jesus weihen, nichts mehr will ich nennen mein. Und jetzt sagt der Herr, komm mal her, du, dein Haus soll eine Gebetsstätte sein. Stell dir mal vor, du hast ein Haus, so wie diese liebe Schwester, in deinem Haus wollen wir Versammlung machen. Und viele Leute sind dazu nicht bereit. Alles will ich Jesus weihen, aber sie sind nicht bereit, ihre Wohnzimmer, ihre Wohnstube oder was weiß ich, ihre Zeit, auch wenn es 5 Minuten sind, Jesus zur Verfügung zu stellen, wenn es darauf ankommt. Oder irgendwo Liebesdienste zu erweisen. Weißt du, Gott prüft uns in kleinen Dingen. In kleinen Dingen sind wir bereit. Liegst du auf dem Altar? Verstehst du, in Ur in Chaldea kannst du diesen Altar nicht bauen. Und diesen Altar, den Isaac hier, wo Isaac geopfert werden sollte, diesen Altar oder diesen Platz hat Gott ausgesucht. Das hat er sich nicht selber ausgesucht, diesen Platz. Wo soll ich meinen Isaac opfern? Oder wo werde ich den opfern? Gott wird uns zeigen. Gott muss uns alles zeigen, wie wir das machen, wo wir das machen. Und er sagt, im Glauben mache ich das. Einfach im Glauben. Der Herr wird die Toten auferwecken. Mein Isaac kriege ich wieder. Vielleicht sind das nur die Sterne. Und nicht nur die Sandkörner. Aber er hat beides bekommen, Sandkörner und Sterne. Und wenn du Gott treu bist, du bekommst Segen im Natürlichen und im Geistlichen. Also ich habe eines in meinem Leben gelernt, einfach wenn du Gott dienst und treu bist in dem, was du tust, einfach treu sein. Mehr will Gott nicht. Das ist auf dem Altar liegen. Treu sein. Einfach zur Ehre Gottes, zur Verherrlichung Gottes. Dann hast du im Natürlichen was und im Geistlichen. Profitierst auf 2 Ebenen. Aber wenn du keinen Altar hast, dann wird dir sogar das genommen, was du hast. Und in Ur in Chaldea hat er keinen Altar gehabt. Da musste er alles hergeben. In Haran hat er keinen Altar gehabt. In Ägypten hat er kein Altar gehabt, aber als er im gelobten Land war, hat er überall Altäre gebaut. Dafür ist Abraham bekannt, er hat dem Herrn einen Altar gebaut, ganz natürlich, ganz einfach, ganz schlicht, da muss nicht was Besonderes sein, einfach eine Weihe. Alles will ich Jesus weihen. Nichts mehr will ich nennen mein. Verstehst du? Das ist so wichtig. Was ist mit dem Auto? Was ist mit der Freizeit? Verstehst du? Alles will ich Jesus weihen. Wie ist es, wenn Gott plötzlich Anspruch über uns erhebt, in irgendeiner Form? Bist du bereit, das Liebste, für das du so gebetet hast, dich drauf so gefreut hast, plötzlich sagt er, nein, du solltest jetzt in die Mission gehen, womöglich. Du solltest etwas Ungewöhnliches tun für mich. Etwas, was nicht selbstverständlich ist, was nicht menschlich ist. Gott erwartet, und das ist Berufung. Wenn Gott einen Menschen beruft, erwartet er Unmenschliches. Sei nicht schockiert. Es ist so. Und erst wenn du richtig gereift bist, verstehst du, was Gott ist. Gott will uns göttlich segnen. Und weißt du, damit das Göttliche durchgreift und durchsetzt und sich verwirklicht, musst du erstmal das Menschliche abfallen. Deshalb verlangt er Unmenschliches. Am Freitag mache ich weiter. So Gott will und wir leben. Lass uns aufstehen und lass uns ins Gebet gehen. Herr Jesus, du berufst Menschen. Und ich spüre, dass immer wieder Menschen berufen werden in der Nachfolge. Menschen werden berufen, aus dem Alltag heraus, aus diesem ganzen Trott, aus der Gleichgültigkeit herauszukommen und in ein Leben voller Gnade und Herrlichkeit, Herr Jesus, ein erfülltes Leben zu leben. Herr, und ich segne jetzt alle die Geschwister, die gesegnet werden möchten, die ein neues Leben beginnen möchten. Vater, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du hier bei uns bist, Herr Jesus, und dass du jeden Menschen gebrauchen willst. Du willst, dass allen Menschen geholfen werde und dass sie ein Segen werden und gesegnet werden. Wenn jemand krank ist, wenn jemand schwach ist, berühre du die Menschen, damit sie dir mit Freuden dienen können. Und dass sie in allen Dingen ihres Lebens sagen können, Vater, dein Wille geschehe. Lass uns zusammen sagen, Vater, dein Wille geschehe. Auch in meinem Leben. Amen. Praise Gott.